glaube, ich habe auch nach einem Nichtverstehen gesucht und das auch zum Teil gefunden.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Herzlich willkommen, mein Name ist Melanie Himmelt und wir wollen uns heute über die Ausstellung Faust von Vorland unterhalten. Es handelt sich um ein Projekt der Hochschule für Grafik und Buchkunst und des Deutschen Literaturinstituts anlässlich des 500-jährigen Jubiläums von Auris Keller. Es wird unter anderem ein Text von Konstantin Schmidt-Bauer gezeigt und ein Plakat von Christina Heidekolber gezeigt. Christina, magst du dich kurz selber vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Christina Heidekolber. Ich bin in der Slowakei in Pristina geboren und dann 2004 nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern und habe ab 2018 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und letztes Jahr im Sommer erfolgreich mein Diplom abgeschlossen.
Glückwunsch!
Genau, und studiere parallel auch noch Psychologie. Also ich habe das parallel zum Malereistudium angefangen und bin jetzt in den letzten Zügen des Bachelors quasi.
Für das Projekt hast du, wie schon erwähnt, ein Plakat gemacht.
Genau.
Kannst du uns kurz beschreiben, was zu sehen ist?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, am Projekt mitarbeiten zu dürfen und habe in der Radierung ein 40x60 großes Plakat gemacht, wo ich auch Schriftelemente mit integriert habe, ebenso wie figürliche Motive oder auch abstraktere Elemente. Und auf dem Plakat ist ein Mädchen zu sehen, das auf dem Wasser liegt und dann gibt es auch einzelne Module, würde ich es nennen, die wie ins Bild reingesetzt ist und die Schrift ist um die Motive drumherum und interagiert damit und fließt da auch irgendwie mit rein. Genau, und ich habe es in so einem ultramarin-lila-Ton gedruckt, aber dadurch, dass es auf so einem gelben Papier gedruckt ist, sieht das auch nochmal deutlich wärmer aus.
Dadurch, dass wir in der Ausstellung ja auch die Platte für deine Radierung zeigen, magst du uns vielleicht kurz erklären, wie eine Radierung überhaupt funktioniert für all die Hörer, die damit noch gar nichts zu tun hatten?
Ja, total gerne. Also die Radierung ist ein Tiefdruckverfahren. Das heißt, das, was vertieft ist, wird auf das Papier draufgedruckt. In der Radierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen. Es gibt ganz klassisch die Kaltnadelradierung. Da nimmt man eine Nadel und kratzt in die Platte rein und das erzeugt die Tiefen. Ich habe aber eine Strichätzung gemacht. Das heißt, man macht auf diese, also man nimmt normalerweise Zinkplatten und macht dann einen Ätzgrund drauf und dann zeichnet man in den Ätzgrund rein und dann wird es in Salpetersäure gelegt. Und je nachdem, was für Effekte man haben will oder wie stark das geätzt werden soll, kann man entweder 5%ige oder 20%ige Säure nehmen. Und dadurch entstehen die Vertiefungen. Und der Vorteil von einer Strichätzung ist auch, dass die Platten noch haltbarer sind, weil diese Tiefen sind halt deutlich tiefer oder die Struktur ist nochmal anders. Und bei einer Kaltnadelradierung kann es halt sehr schnell passieren, dass dieser Grat wieder zugedrückt wird, wenn man die Platte oft druckt. Genau. Also im ersten Schritt habe ich eine Strichätzung gemacht und dann eine Aquatinta. Das heißt, man macht dann Asphaltkorn auf die Platte und kann dadurch durch diese feine Körnung verschiedene Helligkeiten und Dunkelheiten auf der Platte erzeugen. Weil das, was man am längsten ätzt oder offen lässt, das wird dunkler. Weil da, wo die Körner nicht sind, da wird die Platte von der Säure angegriffen und je nachdem, wie tief das ist, desto dunkler ist es dann auf dem Druck. Genau, und eine Technik oder zwei Techniken, die ich auch noch benutzt habe. Einmal habe ich noch Vernigrund genommen. Das ist ein feinerer Ätzgrund. Und da kann man das ein bisschen verwenden, wie als würde man zeichnen. Also man legt einfach ein Blatt Papier oben drauf und zeichnet auf das Blatt Papier. Und dann sieht es auch auf der Platte so aus, als hätte man mit Bleistift Schraffuren gemacht oder reingezeichnet. Also diese Module oder die Motive, die auf den Modulen sind, also da sind so Hände von einem Kind und so ein Kindskopf und eine Babytrinkflasche, die sind mit diesem Vernigrund gezeichnet und reingesetzt. Und passend dazu, die Module haben ja sehr offensichtlich eine andere Farbe. Das ist Chinicolé. Das macht man so, dass man, nachdem man die Platte schon eingerieben hat und kurz bevor man druckt, man schneidet Papiere aus und legt die dann auf die Stellen und es bleibt dann so gesehen auf dem Druckpapier kleben. Also man macht noch Tapetenkleister hinten dran, dass es besser haftet. Aber dadurch entsteht auch rein haptisch einfach ein ganz anderer Eindruck, weil es so was Dreidimensionales dann dadurch bekommt. Was die Radierung ja eh hat, dadurch, dass die Tiefen auch auf diesem Blatt Papier eigentlich zu sehen sind. Und auch wenn man die Platte anschaut, ist es total spannend, drüber zu fassen.
Das Papier, also korrigiere mich gerne, kommt ja manchmal an, so vor, als wäre das so gestanzt, dadurch, dass es so in das ineinander gedrückt wird. Mhm. Aber was mich interessieren würde, wie oft kann man dann jetzt mit, zum Beispiel mit deiner Platte diesen Druck machen? Also manche Druckverfahren haben ja auch eine Halbwertszeit insofern, dass die Platte auch mal den Geist aufgeben kann.
Da bin ich mir nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein. Was ich so grob sagen würde, bei einer Kaltnadelradierung wird es schon so ab 50 Drucken schwierig. Und wenn man aber ätzt und auch eine Aquatinta hat, ich glaube, dann kann man schon 100 Drucke, 200 Drucke machen, die sich noch relativ, also natürlich wahrscheinlich der 200. Druck und der erste Druck werden dann nicht mehr identisch aussehen. Aber ich glaube, es ist noch in so einem Rahmen, dass die Platte noch nicht verschlissen ist. Genau, also weil jetzt war ja die Auflage fürs Mädler Art Forum 25 Stück. Das heißt, die sind alle sehr gut geworden.
Sehr schön. Genau, die gibt es ja jetzt aktuell auch bei uns zu kaufen. Und die unterscheiden sich auch untereinander, zum Beispiel durch das Papier. Hat das was damit zu tun, dass du da eine bestimmte Freiheit nehmen wolltest, dass du ein bisschen Varianz zeigen wolltest oder wie ist das entstanden?
Ich hatte tatsächlich so ein bisschen rumprobiert am Anfang, bevor ich die Auflage gedruckt habe und auch verschiedene Farben ausprobiert. Also ich habe auch das Motiv einmal in so einem Türkis gedruckt, aber dann hatten wir das Gefühl, also der Werkstattleiter und ich, dass dieses Türkis mit dem gelben Papier nicht so harmoniert und dass diese Module dann rausfallen. Und hatte dann unten in der Buchbindewerkstatt mir so Papierreste geholt und dann verschiedene Sachen ausprobiert. Und irgendwie bin ich dabei zu dem Entschluss gekommen, dass es total spannend ist, wenn jedes Modul auch eine andere Farbe hat. Und habe dann eben einerseits, also 10 Stück dürften so sein, dass es in so einem knalligen Pink identisch ist, aber tatsächlich sind meine Favoriten die, wo es so ein bisschen Abwechslung gibt. Oder ich denke auch, wenn man als Sammler Interesse an sowas hat, ist es ja vielleicht auch total schön, weil dann hat man zwar ein Werk von einer Auflage, aber trotzdem kann man sich aussuchen, welcher Druck einem besonders irgendwie zusagt von den Farben, weil ich dann die Module quasi auch durchrotiert habe. Also jedes Modul gibt es auf jedem Plakat irgendwie eine andere Farbe.
Die Arbeit ist ja entstanden unter der großen Überschrift Faust. Was war denn dein Bezug zum Originalwerk?
Ich finde die Griechentragödie tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich finde, dass sie in der heutigen Zeit auch eigentlich sehr große Relevanz hat, weil es natürlich auch mit einem bestimmten Frauenbild einhergeht oder auch Klischees und Stereotypen. Und ich glaube, das haben sich doch auch viele andere zum Thema gemacht, weil es eben so wichtig ist. Und so eine gewisse Art der Sozialisation oder der Rollenbilder in unserer Gesellschaft ist auch sonst Thema in meiner Arbeit, wo ich mich mit meiner Herkunft beschäftige und wie ein es prägt, wie man aufwächst und was für einen Lebensstil man hat. Und da spielt das eigentlich mit rein. Vor allem, wenn ich mir auch so Internet-Trends heutzutage angucke, wie das der Tradwife oder sowas, wo es verherrlicht wird, Kinder zu kriegen und hart zu arbeiten. Also das sind Themen, die mich total faszinieren. Und deshalb war mir eigentlich von Anfang an klar, okay, ich möchte mich näher mit Gretchen beschäftigen und habe dann auch im Zuge dessen nicht das ganze Buch nochmal gelesen, aber so ein bisschen reingeblättert und angeschaut, was für Passagen Gretchen hat und was sie sagt und wie schnell eigentlich dann sie in so eine Verzweiflung irgendwie kippt und in so eine schwächere Rolle. Genau, und habe mir dann passende Sätze irgendwie rausgesucht und geschaut, wie ich die auf dem Plakat unterbringen kann und finde es eh total reizvoll, so Schrift und Bild miteinander interagieren zu lassen.
Darf ich da auch eine Frage stellen?
Ja, natürlich, sehr gerne. Mit uns spricht gerade noch Konstantin, der hat den Text zu dem Buch, das auch denselben Titel wie die Ausstellung trägt, Faust 500 geschrieben. Bitte stell auch gerne eine Frage.
Meine Frage ist, wir haben gerade noch das Plakat gesehen, mhm, und mich interessiert auch das Motiv. Ich kann es jetzt gar nicht so genau beschreiben. Also Margarete, oder eine, also von mir als Margarete gelesene Figur, ist so bäuchlings am Boden, liegt da nicht wirklich, oder kniet aber nicht wirklich. Aber was mir vor allem auffällt, ist die eine Hand. Und ich habe nicht mehr so ganz im Kopf, was sie da macht mit der Hand, und wollte dich fragen, was macht sie mit ihrer Hand da?
Der grundsätzlich finde ich es immer schwierig, dann so ganz konkret zu sagen, so ja, diese Hand steht für das und das und sie macht jetzt dies und jenes. Aber ich glaube, was mich vor allem inspiriert hat, oder das klingt so ein bisschen morbide, aber ich finde so dieser Kindestod am Ende, dass sie ihr eigenes Kind ertränkt hat, eigentlich ist das auf eine Art und Weise die Szene, aber so ein bisschen abstrakter. Also da ist dieses Wasser und diese Körperteile und irgendwie dieser Babyborn-Kopf, die da so auf diesem Wasser sind, aber nicht Teil des Bildes. Und sie liegt da auf diesem Wasser, aber sie hat halt irgendwie keinen Zugang mehr zu dem Kind an sich.
Du hattest ja vorhin auch erwähnt, dass du Psychologie studierst. Fließt dieses ja sehr andersartige Studium irgendwie in deine Arbeit mit rein? Oder arbeitest du getrennt von diesem Prozess?
Naja, tatsächlich sind ja Themen der Psychologie doch auch sehr unterschiedlich. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie so Neuropsychologie oder Wahrnehmungsforschung oder Arbeitspsychologie jetzt Teil meiner Arbeit sind. Also das sind Themen, die ich auch irgendwie spannend finde, weil es erklärt so ein bisschen den Menschen oder auch in verschiedenen Kontexten, wieso man sich so verhält. Es gibt dann verschiedene Modelle. Also natürlich ist das bestimmt auf eine Art und Weise auch dann Teil meiner künstlerischen Arbeit, weil das natürlich Dinge sind, über die ich nachdenke. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so konkret ist, dass ich mir Themen nehme und die dann in Bildern verarbeite. Aber natürlich gibt es Schnittstellen, vor allem wenn ich so Richtung Sozialpsychologie denke oder auch eher Soziologie. Also das war eigentlich auch ein bisschen so der initiale Antrieb, Psychologie zu studieren, dass ich sehr viele soziologische Bücher gelesen habe. Und das total spannend fand, besser zu verstehen, wieso Menschen sich auf eine bestimmte Art verhalten oder wie in vielleicht auch größeren Gruppen oder Gesellschaften bestimmte Dynamiken und Prozesse entstehen. Und das findet sich in den Bildern ja auf jeden Fall wieder, weil das dann ja auch, oder ich dann so ein bisschen versuche, so Phänomene, die man sieht, ein bisschen in so ein Klischee zu packen oder in so ein Stereotyp und das auf dem Bild dann wieder zu spiegeln.
Stichwort der Menschen in der Gruppe. Das war ja eine Gemeinschaftsarbeit, auch mit dem Literaturinstitut. Du hattest jetzt ja niemanden, der für dich auch einen Text geschrieben hätte. Wie war denn diese Zusammenarbeit für dich? Wie war dein Arbeitsprozess wieder im Zusammenhang mit der HGB und dem Institut?
Ich kenne ein paar Leute vom Institut auch ganz gut, weil die mit einem Kommilitonen, mit dem ich mir das Atelier geteilt habe, auch zusammen wohnen tatsächlich. Deshalb kannte man sich schon vorher. Und was ich auch sehr anregend und spannend fand, waren dann die ersten Treffen, wo die Leute vom Literaturinstitut ihre Texte vorgestellt haben oder erzählt haben, worüber sie schreiben möchten. Und habe mir dann auch selber Gedanken gemacht. Und natürlich ist es bei dem Poster jetzt so gewesen, dass es von Anfang an eigentlich so gedacht war, dass niemand einen Text dafür schreibt, sondern ich da die Freiheit habe, Schrift drauf zu machen oder auch eben nicht. Und viele der anderen Poster haben ja gar keine Schrift drauf, sondern wirklich nur den Titel der Ausstellung und den Ausstellungsort.
Jemand, der sich hauptsächlich mit Schrift beschäftigt, ist Konstantin. Magst du dich selber auch noch mal kurz vorstellen?
Ja. Versuchen möchte ich es. Also mein Name ist Konstantin Schmidbauer. Ich bin aufgewachsen ganz im Osten von Österreich im Burgenland. Habe dann in Wien studiert, Sprache und Literatur studiert und Bin jetzt in meinem letzten Semester am Literaturinstitut in Leipzig und bin sehr froh, dass während meiner Studienzeit es diese Möglichkeit gab, so irgendwie dieses Zusammentreffen von HGB und Literaturinstitut, die ja eigentlich sich die Straße teilen, irgendwie so. Das ist ja, es liegt einander ja gegenüber. Es gibt aber nicht so viele Berührungspunkte, außer so Kommilitoninnen, die dann auch MitbewohnerInnen von Leuten vom Literaturinstitut sind und vice versa. Und ich finde es sehr spannend und fast schon lustig, dass gerade Goethe und gerade Faust da dann in den Mittelpunkt gerückt ist.
Ja, das war ja jetzt aktuell Jubiläumsjahr. Jetzt im April wurde auch das große Gelage übrigens gefeiert im Auerbachs Keller. Goethe hat selbst hier studiert und hat in dem Zusammenhang quasi seine Jugenderinnerungen an seine Studentenzeit im Auerbachs Keller ja in Faust verpackt. Wie war dann für deine Arbeit der Zugang zu Faust?
Zuallererst mal eine Orientierungslosigkeit. Also der Zugang zu Faust war zuerst eine Art von Orientierungslosigkeit, weil dieser Text schon so einfach ein Name geworden ist, so wie Goethe ein Name geworden ist, der mehr genannt als gelesen wird. Ich will es gar nicht dafür plädieren, unbedingt Goethe zu lesen. Also ich kann mir das nicht anmaßen, das irgendwie so zu empfehlen oder nicht zu empfehlen. Aber das Lesen war so zuerst mal mein Zugang, um mich auch zu entfernen von Faust als Schullektüre und von bestimmten Verständnis- und Interpretationsmustern. Und ich glaube, ich habe auch nach einem Nichtverstehen gesucht und das auch zum Teil gefunden.
Magst du uns erzählen, worum es in deinem Text tatsächlich auch dann jetzt final geht?
Ja, aus diesem Nichtverstehen heraus, glaube ich, kann ich es versuchen. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Übersetzen, mit Übersetzung und Vielsprachigkeit. Und es gibt ganz zu Anfang bei Faust auch eine Stelle, wo Faust da sitzt und in seiner Verzweiflung und gleichzeitig in seinem großen Getue die Bibel übersetzen möchte. Und er möchte das griechische Wort Logos übersetzen. Und zuallererst aber, bevor er noch zum ersten Wort kommt, sagt er, ich stocke. Und ich habe mich dann sehr auf dieses Stocken fokussiert, als vielleicht etwas Kreatives oder so ein kreatives Moment, weil irgendwie zumindest bei Faust als Schullektüre alles abgedeckt scheint. Irgendwie so, dass in Faust irgendwie so viel des menschlichen Lebens zusammenkommt. Also natürlich aus einer männlichen Perspektive und so weiter. Und auf dieser Diskussion möchte ich gar nicht einsteigen, ich möchte nur bejahen. Und ich habe dann angefangen, mir auch diesen Urfaust durchzulesen und nochmal Faust zu lesen. Und ich bin dann auf sehr viele Momente gekommen, in denen dieses Stocken da ist. Und zwar so als produktives Element. Also mir kam vor, dass ein Weiterschreiben gerade durchs Stocken, durch Störung möglich war. Und ich bin dann schlussendlich zu einer Stelle gekommen, Faust und Mephisto geben sich als Reisende aus, die aus Padua kommen. Und in Padua steht die Basilika des Antonius. Dort heißt es nur Basilika del Santo. Und Antonius wird angebetet, wenn Leute verzweifelt etwas nicht finden können oder etwas suchen eben. Und das taucht dann plötzlich irgendwie in der Jackentasche oder irgendwo auf. Und irgendwie gab es zu diesem Zeitpunkt, nicht, dass ich jetzt daran glaube, aber so ein Auftauchen von verschiedenen Texten, die ich so als Angebote dann wahrgenommen habe. Ich habe einerseits von Pier Paolo Pasolini so Nuova Poesia in Forma di Rosa gelesen. Also er, so und so ähnlich ist der Titel, und er schreibt da Gedichte, die in der Satzform Rosenblätter sind. Und da dachte ich, dass das ein Einsteigen ist, darüber nachzudenken, was denn diese Blumenworte sein können, was in diesen kurzen Momenten, in denen Margarete diese Blüten sieht, was die ihr erzählen könnten von einem tatsächlichen Reisenden, von einer tatsächlichen Reise, die so vorgegangen ist. Und gleichzeitig parallel dazu habe ich ein Buch gelesen von Mathieu Bachot. Das heißt die, auf Deutsch die lange Reise durchs Hinterland. Und da ist in sehr nüchterner und irgendwie so sehr erdnaher Sprache, habe ich das Gefühl, so eine Reise beschrieben und wurde tatsächlich gereist. Und so ist dann die Textform entstanden. Einerseits gibt es in diesem Buch Textabschnitte, die als Blumenformen oder Blütenformen dastehen, und der Inhalt dieses Textes sind diese Reisen von Mathieu Bachot, oder ist inspiriert davon, von einem tatsächlichen Reisen. Und es gibt Text drumherum, der sich eigentlich ausschließlich aus dem Text aus Faust speist, manchmal in die Wortgeschichte, in die Etymologie eingeht und darauf zurückgreift, aber es gibt da nichts hinzugekommenes, sozusagen. Dieses ganze Wortmaterial steckt in Faust, und das beschreibt diesen Konflikt, auf den Faust selbst trifft, in diesem Anlügen und gleichzeitig Lieben, oder dieses sich einbilden jetzt Lieben oder diesem Begehren, glaube ich, und diese innere Zerrissenheit.
Hättest du Interesse, uns einen kleinen Auszug vorzulesen aus deinem Text?
Ich lese gleich den Anfang und dachte mir, als ich das Buch dann gesehen habe, dass die eigentliche Lesereihenfolge ist, dass diese Blumenworte zweimal gelesen werden, weil sie auch zweimal gedruckt sind im Buch. Einmal in die Druckgrafik von Toni hinein und einmal dann auf einer Doppelseite, die nur Text enthält, gesetzt von Leon. Wende das Pferd ins Blachfeld hinein, den Kuckuck. Kuckuck klingt von da. Und dem Pferd mit leerem Sattel binden wir zum Dank Münzen in den Sitz und schicken es zurück, von wo es stehen bleibt, von da. Es heißt, ich setze an, ich fahre auf, es steht geschrieben, ich sitze und ich übersetze nicht. Am Wort, am Werk, im Geist, als Tat, was sucht ihr mich am Staube? Wie oft hörte ich, it's all over now, doch was ist der Mensch, solange er sich streckt? Nennt man es Opal, wohin die Illusion ihn trägt? Dort unten bin ich nicht. Hier ist ein dünner Ort. Schatten steigen auf. Die Welt zerstreut. Was gilt es festzuhalten? Sind wir per Du? Nenn mich umfriedet. Nenn mich mächtig. Sieh diese Wand aus hohen Fächern. Ein enges Bretterhaus. Aus keinem Fach will hier was schlüpfen. Kein Staubkorn wächst zur Perle heran. Doch ich setze an. Ich fahre auf. Ich werde mich ins Fangen stürzen. Wende das Pferd ins Blachfeld hinein, den Kuckuck. Kuckuck klingt von da. Und dem Pferd mit leerem Sattel binden wir zum Dank Münzen in den Sitz und schicken es zurück, von wo es stehen bleibt, von da.
Das ist ja gerade auch schon vorgemacht. Man kann das Buch ja auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Das ist ja auch durch den Board Woman ganz besonders gedruckt. Das ist ja in der Zusammenarbeit mit der AGB entstanden. Wie ist da der Prozess abgelaufen? Wie war der Austausch, der Input, der gegenseitige Einfluss?
Der bestand aus vielen Treffen in der Holzschnittwerkstatt. Und es war eine Art von Zusammenarbeit, die ich in dieser Art das erste Mal erfahren habe. Ich kenne kollektive Arbeitsprozesse, die so aus einem gemeinsamen Kern etwas entwickeln. Und die Zusammenarbeit mit Toni und mit Leon war, dass aus ganz anderen Richtungen ein Aufeinanderzukommen stattfand und stattfindet. Und dass es dann sehr viele Überlappungen gibt mit den verschiedenen Sprachschichten. Und es gibt auch verschiedene Farbschichten hier. Und ich habe vor kurzem auch entdeckt, dass es noch eine Zusammenkunft irgendwie gibt, wenn das Buch, das erste Wort, das da steht, ist Wende, wende das Pferd ins Blachfeld hinein. Und dieses Buch, um es zu lesen, muss man es drehen. Es bildet auch so ein bisschen den Tagesablauf ab. Also zuerst ist Vormittag oder früh. Am Ende des Buches ist Abend. Es gibt so auch, es fängt dann wieder von vorne an. Aber dieses Wende das Pferd ins Blachfeld hinein ist dann auch insofern spannend, als ich mir dachte, wenn ich anfange es zu lesen, wende ich zuerst mal den Kopf und werde ich so ein bisschen zum Pferd. Also ich glaube, alle, die das lesen, werden dann kurz auch Pferd durch diese Art, wie das gesetzt ist. Und vielleicht wird das verselbstständigt dann dieses Buch sich genau durch dieses Zusammenkommen von Grafik und Satz und Text, vielleicht wird das dann so eine Art von Pferd, weil man das zuerst mal dann wenden muss. Und es ist ein bisschen so diese, es ist aber ein bisschen so diese Hierarchie aufgehoben, habe ich das Gefühl. Also so beim Pferd, also beim Pferdereiten gibt es so dieses Befehlen und dieses Steuern und dieses, diesem Befehl nachkommen. Und hier bin schon ich es, der dann wendet, aber nur weil es auch von dem Text her nicht anders geht, dass es gewendet ist. Also es ist so eine Art Kompromiss. Hey, wenn du das lesen möchtest, müssen wir beide kurz zum Pferd werden, dachte ich mir.
Das ist auch schon ein sehr aktives Lesen dann auch. Also es ist nicht möglich, diesen Text einfach zu überfliegen. Man muss der Struktur folgen, man muss der Idee ja sich auch verpflichten können.
Ja.
Im Großen und Ganzen.
Ja, es ist so quasi eine Einladung, vielleicht auch ein bisschen zum Spazierengehen in diesem Text und in vielleicht glücklichen Fällen auch eine Einladung dazu, dass etwas zu finden im Text, das sonst zuerst mal niemand anders gesehen hat. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es viel mehr Sachen gibt, von denen ich keine Ahnung habe, die da in diesem Text sind, und ich kann sicher nicht vorgeben, es gibt diese, dass es diese eine Lesart gibt, den Text zu verstehen.
Findest du, dass du anders schreibst oder anders herangehst, wenn du weißt, dass dieser Text vielleicht auch Grundlage für Illustration ist oder eben für so ein Buchprojekt? Hat das deine Arbeit beeinflusst?
Ja, es hat sie beeinflusst insofern, als es einerseits so zum Beispiel dieses Eintauchen in Sprachschichten, in Etymologien und in eine Vielsprachigkeit bejaht hat, weil die Arbeit von Toni auch mit vielen Farbschichten stattfindet. Und ich fand da dann so eine Übereinkunft. Und es gab auch, was den Drucksatz angeht, was den Buchsatz angeht, eine Art Zusammenkommen oder Einfluss zumindest, weil ich wusste, dass Leon, der das sicher selbst sehr gut erklären kann, zwei verschiedene Schriftarten verwendet und diese eine Schriftart enorm viele Ligaturen hat. Und ich musste dann bei Worten wie Sitz, weil solche Ligaturen TZ sehr oft vorkommen, auch kichern, weil ich mir dachte, ah, da würde ich so langsam Leon, pass auf, diese Ligaturen überhaupt zu finden. Und ich heiße es aber oder hieß es sehr willkommen, dass es so diese Rahmung gab, weil innerhalb dieses Rahmens dann viel klarer und viel mehr Bewegung stattfinden konnte.
Das ist eigentlich schon eine sehr schöne Überleitung, denn das nächste Mal, in der nächsten Folge, werden wir uns mit einem seiner Teammitglieder auch noch unterhalten können. Mit dem Toni, der die Gestaltung gemacht hat, also die Illustration, würde ich mal sagen. Und da können wir uns dann direkt auch die andere Perspektive aus der HGB-Sicht zu deinem Buch noch mit anschauen. Ich möchte mich für heute bei euch beiden bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch mit mir zu unterhalten und auch für die fantastischen Arbeiten, die ihr für die Ausstellung gemacht habt.
Na, danke, Bina.
Ja, danke schön, sehr gerne.
Sie hörten Hörforum. Der Podcast über Kunst vom Mädler Artforum Kunstraum für Leipzig, eine Initiative der Stadt-Dehmer-Stiftung.